sichergestellt, dass es läuft.
Ja, das soll ja helfen. Auch bei den Kurzfilmbesprechungen on the road soll es enorm hilfreich sein, wenn irgendjemand.
Ach, wie lustig! Anmacht. Liebe treue Sneakpot-Hörer, zum 299. Mal begrüßen wir euch zur Alternative des ZDF-Fernsehgartens im deutschen Podcast-Universum. Wir haben heute für euch einen bunten Korb fröhlicher Unterhaltung vorbereitet. Mit mir hier zurück aus dem Urlaub Robert Krüger.
Howdy.
Und jetzt wieder mit intaktem Balkon Claudia Perner.
Hi, das ist aber sehr höflich, dass der Bob zuerst kommt.
Und der Bob ist aus dem Urlaub zurück.
Die trotzdem immer dabei sein. Trotz seiner schlechten Manieren darf Stefan Giesfeld.
Hallo.
Du wolltest nur nicht den Stefan anmoderieren. Deshalb wolltest du zuerst genannt werden.
Ach so.
Den
da hatte ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht.
Der muss sich immer noch einen Halbsatz ausdenken.
Ja.
Die Claudia war in der Montagssneak.
Ja, ich war in der
Montagssneak. Jetzt bist du wieder zuerst dran.
Ja, gut.
Du musst ja nicht immer.
Ich war in der Montagssneak und habe den Film Upside Down gesehen.
Upside Down. Worum ging es?
Also, das ist kompliziert. Das muss ich jetzt mal erklären. So. Und zwar, Upside Down spielt in einem, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist, dass es eine Science-Fiction-Romanze ist. Naja, es spielt in einem Universum, in dem wir zwei Planeten haben, die ganz nah beieinander sind. Und auf beiden Planeten leben quasi Menschen, und zwar so dann so übereinander. Also die einen quasi kopfüber und die anderen andersrum. Und am Anfang des Films wird wird quasi die Logik oder werden die Regeln dieser Welt erklärt, dass eben immer was vom einen Planeten stammt, quasi der Schwerkraft dieses Planeten folgt und was vom anderen stammt, der anderen Schwerkraft stammt. So, dass die beiden Welten quasi übereinander, Kopf über die eine oder wie auch immer
man sehen will. Die einen sind die Australier des und so.
Ja, quasi. Aber umgedreht quasi. Ja. Also so, dass wenn du durch die Straße läufst, schaust du zum Himmel und dann ist da eben der andere Planet,
ja, der
quasi
der
über dich gestülpt ist. Es ist so nah, dass, also erstens gibt es einen großen Konzern, der da ein verbindendes Gebäude
die drehen sich nicht.
Darüber wird nicht gesprochen. Was da also sind quasi, was wir sehen im Film, ist eben diese zwei Flächen, die quasi so übereinander, Kopf über. Und dazwischen ist dann dieser Gebäudekomplex, der von einem Konzern namens Transworld betrieben wird.
Passend.
Und unten, es gibt tatsächlich auch ein unten, ein oben, also deswegen so, es sind wahrscheinlich keine Globen. Unten leben die Armen und oben leben Reiche und dieser Transworld-Konzern beutet auch die unten ganz krass aus. Also die nimmt deren Rohstoffe
und sowas. Ist jetzt unten auf dem einen Planeten oder?
Naja, es wird nicht thematisiert, ob das Kugeln sind oder so, sondern im Prinzip haben wir einfach eine Fläche unten und dann haben wir diesen Transworld-Komplex und dann haben wir
Ach
das
so.
Aufgekippte oben.
Ah, verstehe. Okay,
also so wie wenn bei uns der Himmel laufen könnte.
Genau, so wie wenn jetzt bei uns an der Decke quasi eine umgekehrte Welt wäre, die auf uns runter
So ein Alternativ-Sneakpot, der mit so einem auf dem Kopf stehenden Sofa über uns an der Wand, an der Decke klebt.
Und die sind reich und wir sind arm.
Okay. So. Und dann gibt es eine Leiter, wo man da hin und her steigen kann.
Ja, es gibt eben diesen Transfer-Komplex, allerdings das wird eben ganz stark reglementiert, wer da darf. Und im Prinzip sind auch die von unten, dürfen nur...
Der mit den afrikanischen Schwalben, der Gatekeeper, der so...
Genau,
okay.
Genau so. Und
was?
So, also jetzt ist die Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Und zwar ein bisschen, natürlich haben wir hier Romeo und Julia und so weiter, weil wir haben einen jungen Mann von unten gespielt von Jim Sturgess. Und den wir auch gesehen haben in One Day oder The Way Back, also ist so ein britischer Schauspieler, der so ein bisschen im Kommen ist, obwohl ich ihn ehrlich gesagt sehr ausdrucksarm finde. Und er hat hier eine extrem alberne Britpopper-Frisur. aber der ist halt der.
Britpopper immer noch? Gibt es Britpopper immer noch?
Nein, in dieser Welt schon.
Ach,
also er hat so eine Frisur wie die Gallaghers Ende der 90er.
Das ist aber hübsch.
Ja. um zu zeigen, dass er ein armer Hipster ist, trägt er auch dauernd sein Fahrrad aus dem Haus. Ich weiß auch nicht, wofür diese Shorts gut waren, aber okay. Und dann oben in der oberen Welt, er ist Adam, oben in der Welt ist Eden, eine junge Frau, gespielt von Kirsten Dunst. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was Kirsten Dunst in diesem Film macht, weil nach Melancholia und so dachte ich schon, dass sie jetzt ja so ein bisschen die Frau für die anspruchsvollen Major-Filme auch ist. Allerdings erklärt sich das daraus, dass der Film anscheinend 2010 schon abgedreht wurde, also vor Melancholia. Mhm. Es ist übrigens eine französisch-kanadische Produktion. Ja, und jetzt haben wir eben dann so eine Geschichte, dass die beiden lernen sich kennen, weil sie beide auf irgendwelchen hohen Bergen obendrauf sich begegnen in ihrer Kindheit schon und sich so sehen und sich so zurufen und so.
Wie ist da jetzt die Entfernung?
Also wenn du auf diesen ganz allerhöchsten Berg steigst, dann kannst du dir quasi so zurufen.
Okay. So. Also so kann, gut. Aber ich könnte jetzt keinen Stein rüberwerfen, weil der Stein würde bei meiner Schwerkraft, also ich könnte ihn vielleicht am Kopf treffen, aber er kommt dann zu mir zurück.
Ja, das Problem ist eben, dass alles, was du an Materie um dich rum hast, eben stark in deine Richtung strebt. Du bräuchtest quasi Materie aus der anderen Welt, um da irgendwie. Also das wird auch thematisiert, dass es möglich ist, quasi vom anderen Planeten was zu dir rüberzuholen. Und das strebt natürlich dann in die andere Richtung. Da gibt's dann noch so ein paar
Humbug-Regeln, was dann passiert. Wenn ich jetzt das Fahrrad von dem auf der anderen Seite klau und es mit in meine Wohnung nehme, kann ich es an die Decke stellen.
Also genau, tatsächlich so. Und es ist auch so, dass du kannst dich quasi beschweren oder sowas. Du kannst zum Beispiel, wenn du einfach ganz viel Zeug anziehst und Gewicht und sowas aus der anderen Welt, dann kannst du in der anderen Welt kannst du quasi rumlaufen.
Auf dem Kopf.
Auf dem Kopf.
Das war nämlich die Frage. Ja. Also wenn ich jetzt in die andere Welt gehe,
musst du halt ausreichend Zeug von dort haben.
Genau. Sonst, wenn ich einfach mit dem Turm quasi einen Aufzug oder so in die andere Welt fahre, da rauslaufen, dann falle ich wieder zurück in meine und bin sofort natürlich hinüber.
Also,
das ist ja ein Quatsch.
Das
ist aber lustig.
Ja, okay, das ist die Idee. Die Idee ist, finde ich, so ein bisschen, oder das ist so ein bisschen das Problem von einem Film, der zum Beispiel auf einer Kurzgeschichte basiert, dass du eben so einen ziemlich ausgefeilte Grundidee hast, aber viel mehr ist da noch nicht. Und das ist wirklich das Problem des Films, dass alles, was ansonsten an Geschichte ist, ist so unglaublich dünn. Und es ist auch häufig, dass eben am Anfang diese aufwendigen Regeln erklärt würden und dann mittendrin im Film ist dann auf einmal so, dass dann irgendwas doch viel einfacher funktioniert oder sowas. Oder dass dann halt auch so ein bisschen magischer Humbug mit reinkommt und so. Und das ist dann wirklich so, dass du zwischendrin denkst, so, okay, warum habe ich mir das jetzt umständlich angeschaut, wie er irgendwie Zeug sammelt, damit er und so. Also das ist wirklich so. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass visuell der Film unvorstellbar kitschig ist. Wirklich so unvorstellbar. Es ist eigentlich auch ein 3D-Film. Ich habe ihn nur in 2D gesehen. Ich kann mir vorstellen, wie das in 3D wirkt. Es ist immer so, es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, wo Jim Sturgess auf diesem Berg oben sitzt. Und er sitzt eben so. Und wir haben so ein bisschen Gegenlicht. Und dann sind so Schneeflocken um ihn rum. Und der Himmel ist ganz rosa und sowas. Und du schaust dir das an und kannst nicht glauben, dass dir solche Bilder gezeigt werden. Weil du denkst so, niemand kann vollkommen ironiefrei solche Bilder produzieren. Nicht mal Leute, die Nicholas Sparks Romane verfilmen. Nicht mal Lasse Hallström. Niemand. Also es ist wirklich unglaublich. Und das ist schon zwischendrin, also ich habe ja überhaupt nichts gegen so ein bisschen Kitsch. Und ich meine jetzt gerade, wenn ich Kirsten Dunst sehe, und Melancholia war ja für mich vorletztes Jahr wahrscheinlich der beste Film des Jahres. Natürlich ist das auch kitschig. Ja, aber hier ist der Kitsch so inhaltsleer und es ist auch so, dass du überhaupt keine, also ich zumindest habe überhaupt keine emotionale Verbindung zu den Figuren bekommen, weil ihre Beziehung und ihr Konflikt einfach so unheimlich flach ist. Also es ist alles so, es interessiert einen einfach nicht. Es sieht schön aus, allerdings viel, viel, viel zu kitschig. Es ist eine ganz lustige Idee, die aber einfach nicht ausreicht für einen ganzen Film. Für einen Kurzfilm wäre das vielleicht okay, dass man eben nur kurz zeigt, wie das funktioniert und dann hast du ein paar lustige Szenen, was auch immer. Der Soundtrack ist zum Teil von der isländischen Band Sigur Rós, was zum Kitsch beiträgt, obwohl ich die eigentlich mag, aber es ist auch so, Es ist einfach zu viel. Zu viel
an. Hat denn diese Mechanik noch irgendeine Rückkopplung auf die Geschichte? Oder ist es einfach nur so, einerseits haben wir so eine Romeo und Julia Geschichte und zum andererseits haben wir eine seltsam funktionierende Welt und hoffentlich tut beides zusammen irgendwie einen Film produzieren, oder?
Ja, also das ist es im Großen und Ganzen. Dazu kommt natürlich noch so das allegorische Element, weil es ist natürlich, es geht hier um Ausbeutung der anderen.
Ja, gut, das und hätte sowas. Ich aber auch in indischen Slums erzählen
können. Genau, also im Prinzip ist es auch genau das. Wir sehen hier eben die untere Welt, deren Arbeitskraft genutzt wird, deren Rohstoffe gestohlen werden und die eben nur ausgebeutet und schlecht behandelt werden und so. Und dann sehen wir die obere Welt, die eben so hyperkapitalistische Hochglanzwelt ist und sowas. Das ist halt alles okay, super Allegorie, haben wir alles noch nie gesehen. Und man braucht ja unbedingt auch so eine komplizierte allegorische Ebene, um das abzubilden.
Also, ne? das der letzte Total Recall hatte ja die gleiche Idee, wo nur noch England und Australien bewohnt sind mit diesem lustigen Fahrstuhl durch den Erdkern. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie Australien, was The Colony ist und nur noch ausgebeutet wird und die ganze Regierung und so weiter sitzt in England und da sitzen die Leute, die quasi das Geld haben und die Schicht, die so dazwischen existiert, lebt dann irgendwie, vielleicht kann sie sich noch eine Wohnung in England leisten, muss aber in Australien arbeiten, fährt dann jeden Tag mit diesem Fahrstuhl einmal durch die Welt durch. Das ist wenigstens ja rein physikalisch noch. Also mal abgesehen von der Erdkerngeschichte spielt das noch auf der Erde und man kann sich irgendwie vorstellen, okay, der ganze Rest ist irgendwie durch Atomkrieg und Chemiewaffen vernichtet worden oder so, aber keine Ahnung, dann sowas völlig Absurdes zu konstruieren und es nicht für die Geschichte zu nutzen.
Ja, also ich meine, also, natürlich gibt es eben so, also was ich so vom Seeeindruck lustig fand, ist, dass man hier vorgeführt bekommt, wie schlecht wir damit umgehen können, wenn Leute kopfüber sind quasi in unserem im Frame. Ja? Also das ist echt so, das irritiert dich total und du hast dann immer so das Gefühl, ich möchte mich gerne umwenden.
Ich sehe eine Szene vor meinem geistigen Auge und du musst mir jetzt sagen, ob sie drin ist. Diese Spider-Man-Nummer, wo so zwei knutschen und einer von oben und einer von unten kommt.
Ja, sowas in der Art gibt's natürlich auch. Also, und das wirklich, das fand ich schon zum Teil ganz lustig. Ja, zum Beispiel ist auch in dieser Transworld, auch in diesem Transworld-Konzern ist es ja so, dadurch, dass da unterschiedliche Leute arbeiten aus beiden Welten, sind da quasi sowohl die Decke als auch der Boden der Räume sind quasi bevölkert. Mhm. Und auch wenn quasi es dann ein Gespräch gibt zwischen einem Chef und einem von den Arbeitern, dann sitzt der Chef an der Decke eben und hängt dann da so und dann wandert der Arbeiter da rein und setzt sich unten hin und dann sprechen die eben quasi so miteinander und das ist schon ganz lustig, also das ist eben schon, also ich finde schon manchmal so in der Architektur, das ist schon okay lustig,
aber
die Geschichte ist einfach zu glatt und die Schauspieler bekommen viel zu wenig zu, also ich habe ehrlich gesagt kein großes Vertrauen in Jim Sturgess, ich finde den wirklich charismafrei.
Ist das nicht irgend so ein American Pie-Typ oder verwechsel ich den gerade? Nein.
Verwechselst den.
Okay.
Kirsten Dunst mag ich nicht, aber respektiere ich durchaus als Schauspielerin. Aber sie kriegt hier nichts zu tun. Sie hat nichts zu tun, als extrem süßlich sein und so ein bisschen verloren in die Gegend zu schauen und irgendwie. Also so. Es gibt eine Figur, die ich ganz lustig finde, ist einer, der auch dort bei Transworld arbeitet, also kleiner Büro. Arbeiter, wird von dem britischen Schauspieler Timothy Spall gespielt, den man kennt aus Nebenrollen, der häufig so ein bisschen knubbeliger Typ ist, der so komödiantische Rollen häufig spielt. Und der ist ja auch ganz lustig. Also es gibt schon so kleine Momente, aber insgesamt ist es einfach, die Geschichte ist viel, viel, viel zu dünn und es wird einfach nichts gemacht mit dem mit der Grundidee.
Das ist so schade, weil die Idee ist eigentlich viel zu cool, um sie so zu verbrennen.
Ja.
Also,
ja.
Wenn man das jetzt in das Setting eines abgefahrenen Science-Fiction-Films reingemacht hätte und hätte da irgendwie auch so einen Art Director und Production Designer rangesetzt, die das richtig durchexerzieren,
ja.
Da hätte echt was Cooles bei rauskommen können.
Ja.
Aber die Frage ist natürlich wirklich, wie verwebst du das mit der Geschichte, dass diese abgefahrene Idee nicht nur schmückendes Beiwerk wird, sondern halt ja, genau. Irgendwie mit der Geschichte interagiert, sodass da was bei rumkommt, was am Ende mehr als die Summe der Teile ist.
Ja, ich habe halt, ich meine, dieser Weg, daraus so ein Kitsch-Spektakel zu machen, ist für mich auf jeden Fall der falsche gewesen. Also ich meine, wenn du so einen aufwendigen Aufbau hast, dann muss dich das auch wirklich interessieren. Also und deswegen, ich habe da so an sowas gedacht wie Inception, was natürlich, okay, jetzt als Vergleichsintanz schon ein bisschen krass ist. Aber da ist eben so, dass ganz offensichtlich der Film sich für die Architektur des Films interessiert, ja, und du eben Zeit darauf verwendet, ja, wird, dir zu zeigen, genau, wie Dinge funktionieren und so. Und hier ist so, du kriegst am Anfang diese Regeln hingeklatscht und im Prinzip sind diese Regeln nur das, was dir erzählt, warum eben in diesem Fall das Romeo und Julia Paar auseinandergehalten wird und warum sie nicht zusammenkommen können. Aber das ist natürlich schon sehr banal.
Ja. Das ist hier der Dilbert-Effekt. Der Dilbert was? Wir haben gerade ein Foto vor der Nase, wo der Herr hier steht und sein Schlips strebt nach oben.
Tja.
Also hat er offensichtlich einen Schlips aus der anderen Welt an. Verstehe ich das korrekt?
Das ist eine Möglichkeit.
Oder er ist in der anderen Welt und sein Schlips
nicht.
Aus der alten Welt.
Verstehe.
Ja, also.
Ja, aber bei Dilbert tut ja der Schlips auch immer in jedem Comic-Strip immer machen, was er will und immer irgendwo hinzeigen, wo er nicht hinzeigen soll.
Ja.
Richtig. Also ich fand's ehrlich gesagt langweilig. Ich hatte mich sogar. Am Anfang habe ich gedacht, so, oh cool, sowas Verkitschtes, kann man ja auch mal anschauen, aber es ist zu langweilig. Hm. Ich gebe 5 Punkte, na, wenn überhaupt. Na doch, ich gebe 5 Punkte, aber 5 Punkte für die Optik zum Teil, für ganz nette Idee ursprünglich.
Gut.
Aber prinzipiell nicht gut.
Das ist echt schade.
Ja.
Tja. Ich verstehe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, warum der Film Upside Down heißt. Ich meine, klar, okay, man denkt es offensichtlich, aber ich finde, es passt überhaupt nicht, weil hier geht es keineswegs darum, dass die Upside Down ist. Ich hätte zum Beispiel Downside Up überzeugen gefunden, aber okay.
Ja, das ist ja wahrscheinlich eine Phrase, die mehr benutzt wird.
Es ist ja eben genau nicht, dass Leute an der Decke hängen, ja, sondern dass sie an der Decke stehen. Sie hängen ja da nicht, sondern sie fühlen sich ja da völlig wohl und ihre Schwerkraft läuft anders. Also es ist genau eben nicht dieses...
Es ist ganz lustig, dass unsere Perspektive quasi immer die ist von dem von unten. Daran ändert sich ja auch nichts. Ja. Also wir sind quasi immer unten und die anderen sehen für uns... Obwohl, nee, es stimmt nicht. Nee, es stimmt nicht ganz. Unsere Perspektive ist immer seine.
Okay.
Und das heißt, wenn er umgedreht ist, dann sind wir auch umgedreht. Okay. Aber ansonsten sind wir immer bei ihm. Und dann gibt's aber so Szenen, wo sich zum Beispiel rausstellt, dass in der oberen Welt es irgendwie so ein ganz lustiger Witz ist, so Cocktails zu trinken, die halt falsch rum sind. Also in der, weil es ist halt so der letzte Schrei. Und da haben die dann so das Glas falsch rum und nippen dann so da rauf.
Das ist cool.
Das ist schon ganz lustig. Aber die Idee ist auch nicht zu Ende gedacht, weil du möchtest das Zeug nicht in deinem Magen haben.
Oh,
da muss man mal irgendwie noch eine Idee weiterdenken, glaube ich.
Das stimmt. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ja,
das wird ja gar nicht verdaut.
Im Übrigen,
der Körper muss halt echt arbeiten.
Dein Einwand ist vollkommen zutreffend und du weißt gar nicht, wie sehr, weil es gibt noch so eine, das will ich jetzt nicht verraten, aber es gibt noch so eine Zusatzregel, was passiert, wenn quasi Materie aus der einen Welt in die andere Welt kommt und so. Und auch aus dem Grund wäre das zu trinken überhaupt keine gute Idee. Das reicht aber. Das
sind so diese Programmiererkrankheit. Jemand stellt eine These auf und du musst immer sofort alle Konsequenzen, alle Entscheidungsbäume zu Ende denken. So, ich kann nicht anders, ich muss das immer tun.
Ja. Tja, nein, Upside Down muss nicht sein. Läuft am 22. August an, aber ihr braucht es nicht sehen, ehrlich gesagt.
Ja, hat die Claudia für euch gemacht, also.
Tja. Schaut euch die Bilder in der IMDb an. Die sehen zum Teil ganz lustig aus. Ich habe mich da gerade mal durchgeflickt und ich glaube, das reicht dann auch, nach dem, was Claudia erzählt hat. Der Stefan hingegen hat sich ein Messer
hatte ein Date mit
Wolverine. Hat sich ein Messer aus den Händen wachsen lassen.
Du bist immer noch was?
Nee, ich bin immer noch von dieser Oben-Unten-Welt fasziniert.
Ah.
Ja.
Ja, das wäre, also in meiner Wohnung wäre das wirklich sehr praktisch, wenn das ginge.
Das ist so eine
hohe Räume, dann könnte man noch viel mehr an die Decke aus.
Wohnraumoptimierung könnte man, wenn man sich selbst so umschalten könnte. So, ich gehe jetzt, du machst so einen Schritt an die Wand und in dem Augenblick aktivierst du deine Schwerkraftumkehr, dann musst du so einen Sprung machen. Also, und wehe, die Umschaltung funktioniert nicht. Allerdings, du fällst so sehr unsanft zurück.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch schon so im Haushalt doch recht ungeschickt. Ich sehe da unglaubliches Potenzial für Schlimmste.
Ja, vor allem, du müsstest dann auch für jedes einzelne Objekt immer bestimmen können. Du bist jetzt ein Buch der Obenwelt. du stehst in dem Regal so rum. Und jetzt möchte ich dich aber mit runternehmen. Dann muss ich auch für das Objekt sagen können, dass es jetzt mit in die Untenwelt kommt.
Oder du
das
musst halt die Hand immer aufs Buch legen beim Lesen.
Das wird ja dann alles über deinen Apple-Dings reguliert. Ach so,
ja, genau.
Das funktioniert da ja so gut.
Den Apple-Schwerkrafteinsteller. iGravity.
Wobei ich da immer schon am...
iGrav.
Weil ich damit immer schon am Computer so viel Probleme habe, alles so schön geordnet zu haben, wo es hingehört. Und wenn ich dann quasi alle Gegenstände in meinem Zimmer zuordnen müsste, oh Gott, sonst wuselt alles so nicht in der Luft.
Genau, so alles Gegenstände, denen kein State zugewiesen wurde, schweben so in der Mitte des Raums.
Also ich bin der Meinung, wir haben hier schon eine Idee für den nächsten Film nach ähnlichem Format. Super Idee, aber dann totales Chaos und nichts mitgemacht.
Oder für so eine dauerlaufende Serie, die Wohnraumoptimierer.
Genau, die kommen dann
auf
rein.
Auf RTL 2, die kommen rein und bauen dein Haus auf.
Die kommen rein und sagen, okay, als erstes müssen wir mal Schwerkraft zuweisen, weil genau. sonst kriegen wir hier keine Ordnung rein.
Genau.
Und dann sagst du, ja, habe ich ja früher auch mal gemacht, aber seitdem mein Mann mich verlassen hat,
habe ich total die Überblick über die Schwerkraft verloren. Und dann kommt nicht Peter Zwegert, sondern Peter Schwerkraft und kommt rein und ordnet dein Leben neu, oben und unten.
Genau. Super Idee. Schön, dass wir das mal entwickelt haben. Siehst du, aber der Film hat offensichtlich doch...
Ach, da ist es. Ich habe das Foto gefunden mit der hervorragenden oben-unten Spider-Man-Küssen-Szene.
Hat sich
versucht.
Der Film revolutioniert übrigens auch die Idee, wie Kinder zustande kommen.
Das ist nämlich die nächste Frage. Wie können die sich näher kommen, wenn sie nur in der gleichen Ebene sein können, wenn sie beschwert sind, also Klamotten anhaben?
Naja, du kannst ja dann total doof.
Das heißt, man die Klamotten an vom Leib und dann klebt an der Decke.
Man kann doch auch Gewichte
fesseln.
Ah!
Ja, also erstmal ist da die
kriegst dann aber immer so ein bisschen.
Die Bondage-Szene in dieser Welt ist eine ganz andere als hier. Und nee, aber auch, du kannst ja, weiß nicht, muss halt die Gewichte auf die Bettdecke legen, muss unter der Bettdecke tun.
Ja, aber das ist ein bisschen schwierig, ist es ja so vorgesehen, weil es ist ja überhaupt nicht vorgesehen, dass du was mit jemandem aus der anderen Welt hast. Sprich, also die Infrastruktur dafür ist nicht so gut.
Tja.
Ja.
Und auch das Kind, also das wird echt schwierig da.
Stimmt. Das ist dann eins von diesen Kindern, die in der Mitte schweben, wie die Löffel, die keinen Status haben.
Kann auch sehr praktisch sein. Die Frage ist, wie hoch ist die Decke? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 5 Meter Deckenhöhe hast, ist das mit den schwebenden Objekten ja ganz praktisch. Wenn sie dann immer mit so einem Greifer irgendwie aus der Mitte gehen. Aber wenn du jetzt nur 3,30 Meter Deckenhöhe hast, dann läufst du dann dauernd gegen irgendwelche Löffel und Bücher, die so von deinem Kopf rumschweben. Tja. Gut. Schluss jetzt mit diesem Film.
Sprechen wir über was anderes, sehr Unplausibles, nämlich Wolverine.
Wolverine, ja.
Erzähl uns mal was über Sterblichkeit und Nichtsterblichkeit.
Genau, der neue Wolverine, man sieht es ja schon im Trailer, wird, oder wir sehen halt irgendwie den einsamen Jäger, der irgendwo im Wald sitzt und da ein bisschen Stunk anfängt. Dann wird er von dieser Japanerin gefunden und mit nach Japan genommen, weil da dort dieser...
Du sagst auch an dieser bei Sachen, von denen ich keine Ahnung
habe. Ich auch nicht. Ich frage mich auch gerade, kannst du mal kurz uns einordnen? Ich habe X-Men gesehen.
Ja.
Eins. Und dann habe ich, glaube ich, noch X-Men 2 gesehen.
Mhm.
Und dann bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, es spielt nach X-Men 3.
Und was ist mit... Gab mal einen Wolverine 1-Film. Ja. Wo gehört der dazu?
Wolverine 1, den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Oder ist das der, wo erklärt wird, wie er wird, was er wird.
Ja, ja.
Ja, genau.
Wir kennen uns mal wieder super aus, stelle ich fest.
Ja. Jedenfalls, er ist, was er ist, und er hat ihm liebe Personen verletzt, beziehungsweise getötet und hat sich deswegen von der Welt entfernt, damit er keinen anderen verletzt oder keine Person, die er mag, verletzt. Und sitzt halt deswegen irgendwie allein im Wald und geht immer nur mal in so eine...
Und isst Wölfe.
Nee, ist keine Wölfe. Lebt so ein bisschen mit der Natur im Einklang, außer mit den Bäumen, die er nämlich immer hacken muss mit seinen komischen Krallen.
Mit die Titanium-Adamantium-Krallen nicht stumpf werden, oder was?
Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls geht er dann irgendwie, legt er sich ein paar Leuten an und dann kommt eine Japanerin und sagt hier,
da ist ein Typ, der will sie kennenlernen.
Der ist also einer, der möchte sich bei ihnen bedanken, und weil er den irgendwie beim Atombombenabwurf in Nagasaki gerettet hat.
Ach ja, natürlich. Hat er ihn.
Ja. Coole Szene, aber kommt, glaube ich, auch im Trailer vor. Also.
Ach, ist das in dieser riesigen Explosion, wo er in dieses Loch springt?
Ja, genau.
Ah, okay, die ist im Trailer drin, ja.
Ja, und dieser Mensch ist ein sehr mächtiger Industrieller, der irgendwie, er fährt dann so durch Tokio. Wir haben ihn 3D gesehen und das ist schon ziemlich cool, so durch diese Stadt zu fahren. Und das ist alles so dreidimensional. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und man sieht halt, dass irgendwie diese Firma von dem Menschen überall auftaucht. Also ist richtig reich.
Okay.
Und der möchte ihm halt anbieten oder bietet ihm an, hier, ich kann dir das geben, was du am liebsten möchtest, ich kann dich sterblich machen.
Ich wusste gar nicht, dass er wirklich unsterblich ist.
Ja, halt immer wieder. Deswegen.
Ja, in den anderen Filmen hatte ich immer das Gefühl, wenn er nur doll genug verletzt würde, würde es auch irgendwann nicht mehr reichen. Also, dass es tatsächlich unsterblich ist, war mir nicht klar.
Was ja auch ziemlich unplausibel ist, ist das, total unplausibel, dass in, wie heißt der letzte X-Men First Class oder sowas, ja, dass er dort ja sowas von eindeutig 10 Jahre älter ist als beim ersten X-Men. Das stimmt ja auch alles vorne und hinten überhaupt nicht.
Ja, okay. Das ist halt...
Ja, so ist das halt blöd, dass die...
So ist das mit der Unsterblichkeit, man altert halt trotzdem. So, hä? Hm.
Alles klar.
Irgendwann ja, nee, später wird sogar gezeigt, dass eigentlich nicht gealtert wird, wenn man unsterblich ist. Ja.
Am Ende sehen sie alle aus wie Gandalf. So grau und dann verändert sich das nicht mehr.
Genau. Ja, und dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil vielleicht der eine oder andere ihn dann doch noch schauen will, muss er irgendwann die Enkeltochter dieses reichen Industriellen verteidigen und beschützen. Also ich habe jetzt ein bisschen was ausgelassen, warum und so weiter. Jedenfalls muss er die beschützen und dann fahren sie halt durch Japan, irgendwie fahren mit diesem Hochgeschwindigkeitszug und super Action-Szene, dann sind sie woanders und dann kommen wieder ein paar böse, tolle Action-Szene und dann wird die jedenfalls muss er dann sich weiter gegen alle möglichen bösen Schwertkämpfer, Bogenschützen und so weiter zur Wehr setzen und am Ende...
Er ist jetzt dann aber sterblich. Währenddessen.
Er wird...
Um mal so ein bisschen ja, quasi die
genau. Die also das Problem ist, dass er irgendwann nicht mehr heilt. Mhm. Oder nicht mehr so schnell heilt, wie er vorher geheilt hat. Also gefühlt heilt er immer noch schneller als irgendwie wir jetzt.
Also ungefähr hat, so wie Bruce Willis in Stirb langsam.
So. Er hat so eine Wunde und die ist halt eigentlich zu, eine Narbe, aber die Nähte sind noch drin.
Mhm.
Ist vielleicht ein bisschen zu schnell geheilt.
Mhm. Ja. Naja gut, aber wie gesagt, das kann Bruce Willis, den stirbt langsam ja auch. Der wird auch in der Minute 5 angeschossen und in Minute 35 geht's ihm wieder blenden.
Ja, ja. Also das, vielleicht sind die verwandt.
Vielleicht.
Ja. Jedenfalls folgen wir da einem Action-Spektakel und mein Problem war halt, es waren tolle Action-Szenen, die wirklich gut choreografiert waren und schicke Stunts irgendwie. Dieser japanische Zug muss bestimmt 8 Kilometer lang sein, so wie oft, wie die sich da oben eingehängt haben mit dem Messer oder eben mit seinen Krallen und dann wieder losgelassen und weitergepurzelt und dann wieder festgehalten und so. Toll, tolle Action-Szenen. Aber die Story ist halt einfach so beliebig. So, oh, warum macht er das? Und dann taucht noch irgendwie so eine böse Ärztin auf und oh, aber ist alles so.
Egal.
Egal, ja.
Ja, das ist
also, er trifft dann natürlich auch, oder nicht natürlich, er trifft dann auf die eine oder andere Mutantin, die dann halt auch irgendwelche Fähigkeiten haben und dann.
Und wer ist jetzt da der große Gegner? Also gibt's dann am Ende auch so einen ebenbürtigen großen oder ist es einfach nur Horden von.
So ein Typ in so einer silbernen Rüstung. Wie ja. Iron Man in Silber angemacht. Nee, also der taucht recht am Schluss auf. Ja, und diese Ärztin ist halt auch irgendwann so seine Gegnerin. Also, so die, in dem Umfeld von dem alten, Schwerindustriellen, also den er damals gerettet hat, diesen General, oder der Meister, nennt sich Master und so, ja. Der ist, so sie, ihr habt den Film gestern gesehen und es ist schon alles so.
Schon alles matschig in deinem Kopf.
Ja, das Beste, an dem Film, oder eines der besten Szenen an dem Film war der Marvel-Schluss-Gag. Also es ist ja eigentlich kein Gag, da kommt ja irgendwie Abspann ein Stück und dann kommt irgendwas, so eine Vorschau auf kommende Marvel-Filme im Allgemeinen und so. Und das war wirklich toll. Da habe ich gedacht so, boah, jetzt den Film, den möchte ich sehen. Das war jetzt eben so, ja.
War der lange Trailer für den Schlussgang.
Ja, das war wirklich schade. Es war so, ich sicherlich, wenn man den auf die DVD anguckt, dann, keine Ahnung.
Gut, kann also schon das unterhaltsam sein. Ist nicht die 8 Euro Kinokarte wert, oder?
12 Euro, weil in 3D und alles. Ja. 3D war also ganz schön, also irgendwie. Ich habe jetzt lange keine 3D-Filme gesehen, ich habe irgendwann mal zwischendurch einen richtig enttäuschenden gesehen und ja, es schneit halt auch dauernd. Zufällig.
Zufällig, ja, natürlich.
Ja. Dass es dann irgendwie am Schluss in den Bergen sein muss und dann muss ein bisschen Schnee und so.
So, oh, wie bei Upside Down.
Ja, das gibt dir halt sofort eine Immersion von 3D. Also,
genau. Ah, ja, weil du dann eben sofort Tiefe und Räumlichkeit vermitteln kannst, wo eigentlich nichts ist, genau, was normalerweise da vorne rumtüdeln würde.
Ja. Es wirkte für mich alles irgendwie so ein bisschen. Aber das liegt wahrscheinlich an der Technik, als sei da so eine Verkleinerungslinse noch drauf. Es wirkte alles irgendwie so ein bisschen
Tilt-Shift-mäßig so?
Ja, so. Aber das hatte ich schon 1874, als ich zum ersten Mal 3D auf dem Computer hatte, hatte ich schon diesen Eindruck, dass so. Das hatte ich bei Avatar aber nicht so krass. Keine Ahnung, wann das liegt.
Ich bin zum ersten Mal einen Film auf einem 3D-Fernseher geschaut. Also nicht ein Film, sondern so ein
Promo.
Ja, so ein Promo, also so Testvideos quasi. Ja. Aber halt nicht mal länger, als wie man so in so einem Technikmarkt steht, sich diese Brille nimmt, dann da irgendwie so 2 Minuten zuschaut und sich dann schon irgendwie blöd vorkommt, weil man da in diesem Technikmarkt steht mit dieser Brille auf dem Kopf. Sondern jetzt mal bei jemandem, der 3D-Fernseher zu Hause hat, auch ziemlich imposantes 55-Zoll-Gerät.
Ach ey. 55, so wie viel zu ist das? Da kannst du ja Bett draus machen, oder?
Ja, 1,20 Meter oder sowas. Oder?
Okay, keine Ahnung. Krass.
Ja, da habe ich mal länger vor so ein Ding gesetzt und da so zugeschaut. Das ist irgendwie, am Anfang dachte ich immer, diese 3D-Fernseher, da ist das 3D nicht so richtig gut. Also ich hatte immer das Gefühl, in diesen Technikmärkten irgendwie, das funktioniert nicht. Aber das ist wie im Kino wohl auch. Du brauchst irgendwie so 2 Minuten oder so, bis deine Augen wirklich diese Doppelkonturen weg, dass dein Gehirn dann sagt, okay, gut, gekauft und ich nehme das jetzt mal als ein Bild hin. Zumindest geht mir das so. Und so nach 2-3 Minuten oder so hast du erst das Gefühl, dass das 3D wirklich gut und perfekt ist. Vorher habe ich noch so eigenartige Artefakte, die ich da sehe und die dann erst weggehen. Ja, und ich muss sagen, okay, 3D-Fernseher funktionieren. Also es funktioniert genauso gut wie im Kino auch. Es war offensichtlich so ein Effekt von zu kurz in Technikmärkten ausprobiert, dass ich immer glaubte, die ticken irgendwie falsch, da ist es im Kino besser.
Ich fand's anstrengend. 3D.
Ja, schon. Also wir hatten dann auch einen 3D-Camcorder gehabt und haben mit dem 3D-Camcorder, also der hat dann auch einfach 2 Kameras vorne dran, die umherlaufenden Katzen mal fotografiert, gefilmt und die Datei dann auf den 3D-Fernseher getan und ja, da siehst du, dass die 3D-Camcorder-Technik noch nicht so weit ist wie die 3D-Filmtechnik.
Okay.
Da ist offensichtlich, ich weiß nicht genau warum, vermutlich ist das eine Sache von Linsenabstand oder sowas. Also dass Dinge, die in gewisser Entfernung sind, so eine Art optimaler Entfernung für diese Kamera, da funktioniert es hervorragend. Da hast du dann wirklich so einen dreidimensionalen Eindruck und hast das Gefühl, ja, es sieht so aus wie 3D-Kino, es ist halt nicht so geil Full HD und brillant wie jetzt halt das, was die Profis drehen, aber es funktioniert gut. Aber wehe, es kommt was nah auf die Kamera zu. Dieser Effekt, ich werfe jetzt mal was nach dir, ja. Und wir hatten dann so eine Sache gemacht, dass wir was geworfen haben auf die Kamera zu, so ein Papierknüll-Ding, ja. Und der kommt dann auf dich zu und mit dem Papierknüll funktioniert's noch, weil es nur 1/4 Sekunde dauert, bis er weggeflogen ist. Da hast du diesen Effekt, so Hilfe, er wirft was aus dem Fernseher raus. Aber du gehst mit der Kamera mal ganz nah an die Katze ran und filmst die so und plötzlich, wenn du es anschaust, hat die Katze halt 4 Augen. Und irgendwie so in dem Augenblick, wo du näher rangehst, dann zerbröckelt diese 3D-Information.
Ja, gut, werden wahrscheinlich irgendwie so Mindestabstand haben und wenn du drunter gehst, dann
genau, und das ist also so, die Technik hat noch so ein paar Gotchas, wo du vorsichtig sein musst, was du eben tun darfst und was du nicht tun darfst. Weil mit der normalen Kamera ist ja kein Problem. Hältst du halt die Kamera an die Katze dran, dann wird das zwar unscharf, aber das ist immer noch ein Bild von der Katze. Und mit 3D-Kamera wird es dann plötzlich irgendwie creepy, wenn die Katze dann so zerbröckelt irgendwie oder so, sich so auseinanderzieht. Ja. Gut, das war mein Ausflug zum Thema 3D-Fernseher. Ich weiß gar nicht, wie wir da gelandet sind.
Wolverine 3D.
Ach ja,
3D
richtig.
Schön war. Ja. Ich gebe 6,5 Punkte. Also eher enttäuscht.
Ich wünschte so, dass jemand Hugh Jackman mal einen guten Wolverine geben würde. Weil ich finde Hugh Jackman wirklich, im Gegensatz zu Jim Sturgess, wirklich eine charismatische
Bildschirmpersönlichkeit.
Ja. Mal davon abgesehen, dass er sympathisch ist, wenn er so auftritt. Aber ich finde ihn wirklich charismatisch. Aber irgendwie diese Wolverine-Sache ist, ich weiß nicht, ich finde die Figur eigentlich so cool. So.
Ja, super.
Aber es scheint nicht einfach zu sein, da einen guten Film drumherum zu machen. Also
der Film war halt auch jetzt wieder bestimmt 70% Action-Szenen. Und da passiert halt nichts. Also sieht total cool aus und er kann seinen extrem trainierten Body zeigen und so. Ja, aber
es bringt halt die Story im ersten X-Men-Film hat er als Figur hat mich total berührt damals.
Ja, aber das war so toll.
Dass ich wirklich fand, in dem kleinen Teil, den er im Film hat, hat es so eine Tiefe. Und also es war meine absolute Lieblingsfigur damals. Deswegen, was ja wahrscheinlich vielen so ging, sonst wäre ja auch diese Wolverine-Abspaltung nicht so entstanden. Aber irgendwie haben die Wolverine-Filme bisher nicht erfüllt, was man sich da vielleicht erhofft hat oder sowas. Also, und ich meine, wie lange würde er das noch machen? Vielleicht macht er noch einen, vielleicht, wenn es noch einen gibt. Aber irgendwann ist er auch zu alt für die Rolle. Und mich macht das ein bisschen traurig.
Das ist echt schade, ja. Also vielleicht kriegt er jetzt wenn sollte wieder ein X-Men oder so kommen, dass er wieder so eine kleine Rolle oder kleineren Teil kriegt, der aber wieder so toll ist.
Also
vielleicht
grade,
funktioniert er auch auf lange
Also gerade auch dann weiter noch bei X-Men, dieses Zwischenspiel zwischen ihm und der Figur, die von Anna Paquin gespielt wird. Die, wie heißt die? Die ganz Stück jüngere. Die eben so, man hat da so eine...
Sag ihre Fähigkeit, dann wissen alle, was gemeint
ist. Ich weiß nicht mehr so genau, das ist die niemand anfassen kann oder so, weil dann alles...
Ja.
Mhm. Ich fand eben, dass das eine sehr gute, also sehr glaubhaft gemacht ist, dass es da diese Affinität gibt, von ihr auch eher so eine Schwärmerei, eher so was Brüderliches, aber es gibt da eine gewisse Ambivalenz in der Schwingung zwischen den beiden, also fand ich sehr gut. Tja.
Ja.
Naja, tja. Wohl auch nicht so der Knaller. Wir haben keine Knaller diese Woche.
Nee, ist eine knallerfreie Sendung.
Außer technische Knaller?
Technische Knaller? Soll ich nochmal zum Thema Fernseher zurückkommen?
Unbedingt.
Ja, also...
Wie Claudia das fast ironiefrei sagen kann, das ist echt toll.
Jetzt hast du mir...
Lass uns noch ein bisschen über 3D reden, das fände ich toll.
Hast du mir die Chance gestohlen, über diese Ironiefreiheit einfach mal komplett hinwegzugehen und einfach trotzdem vollkommen begeistert von Technik
zu sein? Erzähl doch mal.
Nein, ich habe die Person, die sich diesen 3D-Fernseher zugelegt hat, war so frei, mir ihren alten Fernseher zu überlassen. Weshalb ich jetzt ins HD-Zeitalter eingestiegen bin.
Schon?
Es ist kaum auszuhalten. Ich hatte
Was
eigentlich,
ist HD?
Das ist dieses, wenn da so Pixel sind auch.
Ach so.
Also nee, wenn da weniger Pixel sind. Deshalb weniger Pixel sieht.
Sowas kenne ich nicht. Okay, erzähl.
Du guckst auch immer noch so mit Pixeln?
Natürlich.
Ah, verstehe. Ja, ich habe auch bisher immer gedacht, dieses HD und dieser ganze... eigentlich hätte ich gedacht, ich überspringe HD zugunsten von 3D. Das habe ich jetzt doch nicht geschafft. Schade.
Ich habe nichts dergleichen gedacht. Ich bin arm. Ich werde noch 20 Jahre, nachdem alle anderen auf HD umgestiegen sind. Ich habe ja immer noch meinen schönen alten Computerbildschirm, der so groß ist wie ein Kühlschrank.
Ja.
Ja, okay.
So was hatte ich bis vor kurzem auch noch. Na, jetzt habe ich jedenfalls so einen Fernseher. Und da habe ich mir gedacht, kaufe ich mal so ein Apple TV.
Mhm.
Weil ich hätte vor so einem Apple TV hätte ich schon gern gehabt, aber ich hatte keinen Fernseher, wo man so HDMI ranknobbern kann. Jetzt habe ich sowas.
Und also, selber löten ist halt dann doch ein bisschen aufwendig.
Ja, es gibt da theoretisch so...
egal.
Ist aber egal. Jedenfalls habe ich mir jetzt so ein Apple TV gekauft, weil ich jetzt so einen Fernseher habe, wo man das so dranstecken kann und muss sagen, es ist schon ganz schön toll. Jetzt kann man so... Ich kann jetzt zum Beispiel den Colbert Report endlich auf dem Fernseher gucken. Muss mich nicht immer mit meinem Laptop aufs Sofa legen. Was halt doch so... nur schon ein Unterschied ist, ob man das mit der Fernbedienung so in Ruhe vom Sofa, ohne dass da so ein Laptop ist, wo man das Gefühl hat, wenn ich mich einmal zu viel drehe und nicht aufpasse, dann flickt er runter oder so. Ja.
Ah, nee.
Sondern man liegt da so auf dem Sofa, hat das ganze Sofa für sich komplett und kann dann mit der Fernbedienung auf dem Fernseher Colbert Report und Daily Show gucken.
Oh, das ist eine neue Epoche der YouPorn-Fankultur. Ich sehe das schon.
Ich weiß nicht, was? Ich weiß nicht genau, wie YouPorn auf dem Apple TV, das geht nicht. Das Nein? ist Flash, das ist also.
Oh.
Das ist echt.
Yes, das taugt
nur, was nichts. Nimmst du es halt wahrscheinlich dann mit deinem iPad aufrufen und dann zum Apple TV streamen.
Verdammt, du bringst mich auf Ideen. Nee, aber.
Ja, dürfen wir über YouPorn reden, wenn wir unter 18-jährige Hörer haben?
Weiß ich nicht.
Ah, gut. Wir hören sofort wieder damit auf.
Okay.
Also diese Technik, quasi endlich Sachen, die auf dem Rechner sind, vernünftig auf dem Fernseher kriegen zu können, vor allen Dingen kabellos, ist total fantastisch. Ich habe dann mal versucht, die Videos, die ich mit der GoPro gemacht habe, weil der Stefan hat mir die GoPro für den Urlaub ausgeliehen, was total nett war vom Stefan. Damit habe ich ein paar Videos gemacht und die werden ja nun nicht gerade ungroß. Also ich hatte so irgendwie so eine Datei, 8 Minuten Video, 1, irgendwas Gigabyte oder ja, so. Und du denkst so,
Das ist halt HD.
Full HD mit 60 Frames die Sekunde oder so.
Genau.
Das knallt halt richtig rein, was Dateigrößen angeht. Und da kannst du dann auch deine WLAN-Strecke mal richtig testen. Du klickst dann so auf dem Apple TV dein 8-Minuten-Video an und denkst dir, jetzt habe ich endlich mal einen angemessenen Fernseher, der das Full-HD-Zeug auch darstellen kann, was die GoPro da abgeliefert hat. Drückst auf Play, dann kommt dieser Balken unten und dann sagt es, ja, das ist jetzt 8 Minuten und 2 Sekunden Video. Dann kommt dieser weiße Schnibbel, wie es dann so die Dateien vom Rechner lädt und dann tut sich halt erstmal, dann kommt dieser Spinner, dieses Ladeanzeiger da und dann tut sich einfach 5,5 Minuten gar nichts. Und dann denkst du, das geht's doch nicht, lad doch mal schneller. Und dann zottelst du halt irgendwie 1,6 Gigabyte durch dein WLAN. Bei mir geht es dann auch noch durch so Steckdosennetzwerk durch, weil der Rechner stand im anderen Raum und das WLAN reicht da nicht rüber und dann wird das erstmal durch die Steckdose und dann übers WLAN ich muss da jetzt noch einen Switch dazwischen hängen, das geht so nicht. Jedenfalls, da kann man dann mal merken, wenn man so richtig fett große Videodateien dem Ding hinwirft, dann
ja.
ist das nicht mehr so geschmeidig. Dann komme ich halt mir vor, wie wenn der Martin auf mehr Videos in HD ausleiht mit seiner Internetverbindung im hinterletzten Taunusdorf. Ja, nee, aber technisch toll. Kann ich empfehlen.
Muss halt vorher einfach einmal runterrechnen.
Ja, dann warte ich halt nicht 5 Minuten da, sondern eine Dreiviertelstunde auf den Rechner, der das Video runterrechnet.
Ja, aber dann kannst du ja noch duschen gehen nebenher. Egal. Oder andere Videos schauen.
Ja. Wir wollten das Thema doch beenden. Unerhört. Nee, finde ich gut. Und jetzt kann ich dann auch Filme, die man sich bei iTunes ausleiht, sinnvoll auf mehr als meinem 15 Zoll Laptop gucken.
Ja, das macht echt schön. Spaß. Ja. Oder dann eventuell mal Watchever ausprobieren. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen.
Hast du schon genug in der letzten Sendung?
Hast du mich ja schon angefixt.
Echt?
Ja. Ich bin, nachdem ich euch gehört habe, bin ich direkt zu Watchever gegangen. Ich wollte eigentlich nur einen Monat dabei bleiben, aber jetzt bin ich auch schon den zweiten Monat dabei.
Was war das Key Feature, wo du gedacht hast, das muss ich, sind die Serien?
Ich habe mir erstmal so angeschaut, was es überhaupt so gibt, und ich hatte ja zum Beispiel Sherlock noch nicht gesehen, deswegen habe ich das erstmal dort gesehen.
Ach, und wieso sagst du da hier nichts dazu?
Weil ja alle schon 10.000-fach über Sherlock geredet haben.
Okay.
Und ich abseits der Podcast-Aufnahme schon mal gesagt habe, dass ich ehrlich gesagt nicht so total geflasht bin wie andere Leute vielleicht, aber es trotzdem gut finde. Und ja, eben so Filme hier und dort. Ich habe ja das Bügelfilmproblem, dass ich eben beim Bügeln Filme schaue, aber das müssen dann Filme sein, die eben so eine Wegwerfqualität ein bisschen haben, die du nicht kaufen würdest oder sowas. Und da hebst du dir natürlich jetzt nicht irgendwelche Perlen für auf, die du sowieso schon lange mal schauen willst, sondern da brauchst du eben eine relativ breite Auswahl, du sagst, könnte man auch mal anschauen. Und da finde ich das echt praktisch für, dass du eben das Gefühl hast, ich investiere da jetzt nicht speziell eben selbst wie bei iTunes, wenn du was Günstiges kaufst, eben doch ein
3 Euro.
Ja. So einen Eurobetrag, sondern eben, ich bügel jede Woche, also da kommt schon was zusammen, deswegen habe ich jetzt dann bügelrelevante Filme gesucht.
Stefan?
Es geht.
Okay, auch wenn mir bewusst ist, dass ich damit die Emanzipation um 50 Jahre zurückschmeiße, ich bügel ja eigentlich nichts von mir selbst, sondern nur Sachen von Marc. Ich bügel Marks Hemden.
Okay.
Ja.
Tja,
tragisch.
Ich muss meine Hemden allein bügeln und bügel trotzdem fast nie, weil ich diese bügelfreien Hemden kaufe, die einfach glatt hängen lassen.
Ah, das ist sehr
klar. Und dann muss man nochmal so hinterher mit dem Dampfbügeleisen so ein bisschen so randampfen für die letzten zwei Falten, dann geht es.
Ja, da hilft dann auch Polunder oder Westen kaufen.
Das ist natürlich der nächste Advanced Technik. Ja. Das ist für fortgeschritten.
Ja, genau, damit Weste. Dann brauchst du nämlich nur die Arme. Der Rest ist ja
die Arme bügeln,
das ist das Komplizierteste.
Ja.
Ja. Einfach,
naja, Sarko, gut, dass wir jetzt über das Bügeln
einfach reden. Du kannst das Hemd auch einfach nur vorne bügeln und den Kragen. Und dann Sakko nicht ausziehen, fertig aus.
Ja, das ist eigentlich.
Man muss einfach gut. Man darf da nicht so viel.
Also 38 Grad Sakko an.
Ja, pff.
Also ich bügel liebevoll die ganzen Hemden.
Okay.
Ja.
Und wirfst die Emanzipation zurück. Um was? 50 Jahre hast du gesagt?
Na, keine Ahnung, wie man das bemisst, aber mir ist klar, dass es vielleicht nicht ganz dem entspricht, was unsere Müttergeneration für uns erkämpft hat, wobei.
Tja.
Naja. Tja.
Und das von der Claudia.
Man hilft sich halt gegenseitig, so.
Ach so.
Ah, ja.
Mm. Ich mache den Haushalt und der Marc ist brillant und unterhaltsam.
Jetzt hast du es um 70 Jahre zurückgeworfen. Den ganzen Haushalt auch noch dabei.
Okay, so, gut, dass wir das geklärt haben.
Genau.
Neben dem Marc wolltest du noch jemand anders grüßen.
Oh ja, das stimmt. Und zwar den Simon, der uns ein Hörer von uns, der uns eine ganz nette E-Mail geschrieben hat. Und die Datenübermittlung war zum Teil etwas bruchstückhaft, aber inzwischen haben wir sie bekommen. Er hat eine sehr charmante E-Mail geschrieben, in der er gesagt hat, dass er mir nicht zustimmt, aber sich trotzdem ganz gerne hört. Und euch hört er natürlich auch besonders gern. Ursprünglich ja den Cocktail-Podcast. Jedenfalls viele Grüße, Simon. Und ja, wir freuen uns, dass du dabei bist.
Dass genau. die Richtung läuft, hätte ich jetzt nicht so viel erwartet.
Üblicherweise war es immer so, dass der Sneakpot die Hörer dem Cocktail-Podcast zugeführt hat, weil wir hier ja mal irgendwie so eine Art Dauerabschweifen in Richtung Cocktails, bis dann irgendwann mal die Notbremse kam. Wir müssen das auslagern. Jetzt strömen die Hörer andersrum. Das finde ich sehr interessant. Überhaupt strömende Hörer ist nochmal ein ganz gutes Thema. Wir wurden von, ich weiß nicht, war es der Knislev, wer hat uns das, oder gebe ich jetzt
hier einen Credit,
der das nicht war, egal wie auch immer, wir wurden auf Twitter darauf hingewiesen, dass wir auf der iTunes-Startseite gefeatured sind im Moment, was uns sehr stolz macht, dass man uns dafür
ausgewählt hat. Nee, hier, Kamikun,
das ist der Babos.
Pinkes Dach.
Ja, genau.
Blaues Dach.
Wie auch immer.
Ja.
Trotzdem danke für den Hinweis. Wir haben uns das auch angeschaut. Wir sehen, dass wir da auf dieser...
Ja, vor allen Dingen auf der Startseite. So, du klickst es nicht so Podcast Audio Deutsch oder so, sondern so iTunes Podcast und dann dritte Zeile Sneakpot.
Und wie lange sind wir da jetzt?
Das weiß man nicht. Bis Apple der Meinung ist, dass das jetzt auch jetzt gut reicht. Ist.
Das ist krass.
Und wie lange sind wir da schon?
Mindestens mal schon ein paar Tage. Von wann ist der Tweet? Der steht doch da dran. Kannst du das gerade mal...
Ich habe den Tweet schon wieder weggeklickt.
Dann klick ihn noch mal wieder her.
Ja, das ist gutes Podcasten. Ich finde, das sollte man häufiger machen. Gegend rumklicken, die Dinge anschauen.
Two days ago.
Okay.
Wurden wir darauf hingewiesen. Also sind wir da mindestens schon 2 Tage, vielleicht sogar schon einen länger.
Ja. Ich werde einen Screenshot machen und mir einrahmen und an die Wand hängen.
Ja gut, aber
ich habe auch schon
das gemacht. Das könnte ja bedeuten, dass da jetzt... neue Hörer jetzt hier zuhören. Herzlich willkommen. Wir sind ein Filmpodcast.
Gut, dass wir diese Woche erstmal super gute Filme hatten und jede Menge über unsinnigen Quatsch geredet
haben. Wir haben am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Sneakpot, haben wir gedacht so, oh geil, endlich können wir über Scheißfilme mal lästern und so. Ah, und dann irgendwie die ersten 4 Folgen oder so, immer Filme, wo wir sagen, oh, der war so toll. Und so, wir haben uns darauf gefreut, böse zu sein über Filme und ja, war nix.
Nun ja. Die manchmal Kollegen, besprechen wir auch gute Filme.
Genau. Die Kollegen von Hardcount, die ich mal empfohlen habe, sind auch bei 1988-Fans.
Allerdings, gute Filme besprechen wir leider nicht nächste Woche.
Nein. Nächste Woche besprechen wir gar keinen Film. Denn nächste Woche ist die Folge 300 nicht dran, weil keiner da ist. Außer Claudia.
Weil wir machen Sommerpause. Alleine bin, alle anderen gehen irgendwo saufen und ich sitze hier und
mit Heulst. Einer Flasche Gin.
Genau. Und denke über die 300. Folge nach.
Genau. Nein, nächste Woche fällt einfach mal aus. Da sind wir jetzt
zum ersten Mal seit 299 Folgen, dass eine Folge nicht stattfindet.
Wirklich? Ja. Das ist ja ein guter Anlass, dass wir das direkt zur 300. machen.
Also wir haben nicht eine ausgelassen. Wir haben irgendwie die ersten 10, 15 Folgen haben wir sehr unregelmäßig produziert. Und dann haben wir uns für den Dienstag entschieden und
seitdem. Ich finde es sehr angemessen, dass wir es zur 300. Folge nochmal richtig knallen lassen. Also.
Peng.
Da. Ja.
Ja, nein, also wir haben ja die letzten Wochen war es ja auch so, dass dann immer irgendwie sich wenigstens zwei Leute zusammengefunden
haben. Das haben die Hörer ja nicht mitgekriegt, was das immer für ein Krampf manchmal ist dann so. Wir müssen jetzt noch einen Termin finden und dann, ja.
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 Und nächste Woche ist halt wirklich die Claudia allein. Wir haben mal geguckt, was für Möglichkeiten gäbe. Aber das ist halt dann nur so.
Das sind alles extreme Notlösungen, die der 300 nicht würdig wären.
Also, wenn irgendein Hörer unbedingt nach Frankfurt kommen will und mit mir aufnehmen möchte, dann kann er das gerne tun. Aber ansonsten.
Die kriegen wir auch nachbearbeitet.
Ja. Gut.
Ja.
Dann gibt es die 300 einfach eine Woche später. Das ist dann Anfang September.
Naja, vielleicht auch erst irgendwann.
Wir machen keine Videofolge.
Nein.
Nein, diesmal wird es keine Videofolge. Das gibt es zur 500 wieder.
Kündige sowas nicht an.
Okay, habe ich nicht gesagt.
Another 10 years. Okay. Ja. Nee, 30 waren das, oder? 30 Jahre machen wir mindestens.
Das war jetzt Folge 3.
Was lange währt, wird endlich gut. Also. Ja. Also habt ihr eine Woche Sneakpause.
Sneakpause. Da könnt ihr uns einen Audioboost schicken.
Oh ja.
Genau.
Wo ihr sagt, was euch in den letzten 300 Folgen am besten gefallen hat.
Oder auch irgendwas anderes. Uns erzählt, was ihr uns
erzählt. Nichts Negatives, ich bin sehr verletzlich. Also bitte keine Kritik. Nein, ist okay. Schreibt, was ihr wollt.
Schreibt, was ihr wollt. Genau, wir senden nur das, was uns gefällt.
Genau. Okay.
Gut.
Gut, dann viel
hören
Spaß.
Wir uns im September wieder.
Im Sneakpot-Urlaub. Und wir hören uns im September, ja.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. How long is it?
52 Minuten.
Das ist immer gleich.
Das ist irgendwie geeicht.
Ja. Das ist echt krass.
Wir haben so eine interne Einstellung, dass es halt immer so ein bisschen weiterlabert.
Genau so. Die Dreiviertelstunde, die immer um 5 Minuten überzogen wird.